Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Nach diesem Mariengruß entlasse ich natürlich alle in die Nacht, die jetzt schlafen müssen, weil morgen Arbeit wieder losgeht, weil man früh aufstehen muss. Und wer noch ein bisschen bleiben will zum Zuhören und zum Nachdenken. Heute geht es nämlich darum, Weihnachten. Weihnachten im Kloster, wie geht denn das eigentlich? Wir haben ja so eine Reihe im Domradio, Faszination Kloster. Und wie geht denn das eigentlich bei Schwestern? Wie geht denn das bei Schwestern Weihnachten feiern? Und ich erzähle auch ein bisschen, wie das bei Brüdern geht, Weihnachten zu feiern und was bedeutet es uns wirklich. Und wenn jemand Freude hat, uns zu schreiben, dann kann er uns eine E-Mail schicken an paulus@domradio.de, paulus@domradio.de, und dann freuen wir uns auch über Facebook-Eintragungen natürlich, damit wir ein bisschen auch hören, was sind denn eure Erfahrungen vielleicht von Weihnachten im Kloster. Da gibt es ja vielleicht einige, die das schon mal gemacht haben, alternativ Weihnachten zu feiern, und auf solche Erfahrungen freuen wir uns natürlich auch, damit wir miteinander uns hier wirklich freuen können, auch an gemeinsamen Nachdenken über das, was Weihnachten bedeutet. Ich habe eine nette Schwester, habe ich mich mit verabredet, mit der ich später ins Gespräch kommen will, und es lohnt sich, glaube ich, ein bisschen hier bei uns zu bleiben und mit uns unterwegs zu sein, um zu plaudern und auch zuzuhören, was man an Weihnachten alles so machen kann. Weihnachten ist für uns Kapuziner bei uns im Haus, davon will ich jetzt am Anfang mal erzählen, so ein Fest, an dem wir versuchen, die Anforderungen, die durch die Seelsorger an uns gestellt sind, und unser familiäres Leben irgendwie zusammenzubringen. Bei uns quäken ja nicht Kinder, die Geschenke wollen, sondern bei uns sind Menschen da, die möchten ein Seelsorgergespräch, die möchten Spenden abgeben, die möchten im Gottesdienst sein, die möchten beichten. Also da gibt es schon auch Ansprüche, und da haben wir einen klaren Zeitplan. Wir wollen uns da an diesem Weihnachten natürlich von diesem inneren Festgeheimnis berühren lassen. Der vierte Adventssonntag ist so ein Sonntag, an dem wir uns dann versammeln am Abend zum Gebet der Vesper und zur gemeinsamen Meditation. Diese O-Antiphon hat es da ja auch nochmal in sich an diesem vierten Adventssonntag. Und dann lassen wir den Tag ausklingen am Heiligen Abend. Da wollen wir uns einstimmen auf diese heilige Nacht, die für uns hier in Frankfurt besonders geprägt ist. Da geht es um 16 Uhr schon los in der Kirche mit einer Stunde weihnachtlichen Weisen. Um 17 Uhr erklingen in Frankfurt 64 Glocken, das große Stadtgeläute. Ist ja in Frankfurt eine wunderbare Einrichtung, dass die Glocken aufeinander alle abgestimmt sind durch jemanden, der das beim Wiederaufbau beobachtet hat. 400.000 Leute gehen da in die Stadt, um das große Stadtgeläute zu hören. Und dann ist die Christmette bei uns schon um 17.30 Uhr. Ich gebe ehrlich zu, dass ich da Bauchschmerzen mit habe, weil eigentlich gehört das doch mitten in die Nacht hinein. Aber das hat sich eben hier traditionell so gefügt. Und dann feiern wir diese Christmette, in der wir als Gemeinschaft sind. Und in dieser Christmette sind wir vor allen Dingen mit vielen Menschen versammelt. Wir holen das Kind aus der Krippe ab hinten in der Kirche und bringen es nach vorne und zum Evangelial legen wir es. Das Wort ist der Fleisch geworden. Eine schöne Erfahrung der Gemeinschaft mit den Christen hier um den Altar. Und wenn das dann vorbei ist, nach 2 Stunden, dann ist bei uns oben der Tisch gedeckt im Refektorium. Und dann gibt es ein einfaches Abendessen. Traditionell gibt es bei uns eigentlich am Heiligen Abend nennt sich das noch? Ja, Pasteten gibt es da. Pastetchen gibt es da mit Hühnerfrikassee vielleicht oder so. Und Salat und ein Süppchen. Und dann gibt es nicht eine Bescherung, sondern wir treffen uns dann in unserem Versammlungsraum und hören Weihnachtsgrüße unseres Provinzials zum Beispiel. Und wir singen Weihnachtslieder aus unseren heimatlichen Kreisen, denn wir sind ja hier eigentlich im Exil. Ich zum Beispiel als Westfale, selbst im Limburg, da gibt es dann so schöne Weihnachtslieder nicht, wie zum Beispiel Menschen, die ihr wart verloren oder Stille oder Heiligste Nacht, Heiligste Nacht. Da singen wir dann, weil wir natürlich auch ein bisschen an unsere Vergangenheit denken. Und dann ist das Ganze schon um 22 Uhr zu Ende, weil ich am nächsten Morgen schon um 5:30 aufstehe und dann kommen auch schon die ersten Mitarbeiter, denn wir öffnen unsere Obdachloseneinrichtung am ersten Weihnachtstag und heißen unsere Gäste willkommen, die dann an diesem Morgen einen schönen gedeckten Tisch vorfinden, den viele, viele Wohltäter gedeckt haben, viele, viele Menschen, die uns Geld geben, damit wir Angestellte haben und damit wir was einkaufen können, die uns aber auch selbst gestrickte Socken bringen, Pulswärmer, Plätzchen, Stollen. Also bei uns sieht es unten aus wie im Vorbereitungsraum des Christkindes, bei uns unten im Keller, wo wir die ganzen Sachen lagern. Dann werden an diesem Weihnachtstag so 8 Ehrenamtliche da sein, 6 Ehrenamtliche, 2 hauptamtliche Mitarbeiter und insgesamt werden wahrscheinlich 150, 160 Gäste kommen. Und das ganz Spezielle ist, dass jeder sein Weihnachtsgeschenk kriegt. Die konnten nämlich in den letzten 6 Wochen eine Karte ausfüllen, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Und dann wird diese Karte an einem Baum gehängt in einer großen Firma in Frankfurt und die Mitarbeiter haben sich so eine Karte genommen und uns diese gepackten Päckchen. Und dann Päckchen gepackt und wir haben die dann gebracht bekommen. Und das ist irgendwie schon eine schöne Bescherung, die wir da an diesem ersten Weihnachtstag morgens mit unseren armen und obdachlosen Gästen haben. Bei uns ist dann großer Festgottesdienste, 8 Uhr, 10 Uhr, 11:30 Uhr ist dann mit einem Solistenensemble der Frankfurter Oper. Und das ist auch hinreißend, solche tollen Stimmen zu hören und wirklich noch einmal das Weihnachtslicht zu sehen und mit den Menschen, die dann da sind, groß zu feiern. Und danach gibt es ein großes Mittagessen mit 25 Leuten im Refektorium, nämlich alle Helfer, die am Morgen den Armen gedient haben, sind dann bei uns an den Tisch eingeladen. Und dann haben wir einen tollen Koch, der kocht an Weihnachten gerne für uns. Jemand, der sich mit so viel Liebe da reinkniet, dass ich manchmal schon ein schlechtes Gewissen habe, unsere Ehrenamtlichen dann hochzuholen, weil die dann sehen, meine Fresse, was diese Brüder alles da essen an Weihnachten. Ja, das tun wir tatsächlich, aber der heilige Franziskus hat ja auch schon gesagt, man soll eigentlich an Weihnachten sogar die Wände mit Fleisch beschmieren, denn es wird ja schließlich auch. Das ist ja schließlich auch die Nacht, in der das Wort Fleisch geworden ist. Manche fragen mich ja, was ich mir gewünscht habe. Was wünsche ich mir eigentlich zu Weihnachten? Ja, das ist eine Frage, die ich auch gerne mir selber beantworten würde. Da gibt es natürlich so Klitzekleinigkeiten, die teile ich aber nur so einen ganz kleinen Freundeskreis mit. Das sind dann auch eher so Extravaganzen, wo ich so denke, das möchte ich ja wirklich mal einmal haben. Aber es ist ehrlich gesagt nur eine Kleinigkeit. Die großen Dinge wünsche ich mir sowieso nicht mehr. Und am liebsten hätte ich es, wenn die Leute am Weihnachten mal 3 Phonen mehr mitsingen, weil ich finde, die Lieder werden manchmal so ein bisschen dahingeschnuddelt an Weihnachten und ich kann besser in Feststimmung kommen, wenn alle richtig mitsingen, wie zum Beispiel bei uns im Kloster, wenn wir abends alle richtige Weihnachtslieder singen. Und jetzt bin ich nachher gespannt nach der Musik, wie es denn eigentlich bei den Schwestern zugeht. Ja, das habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen erzählt, was bei uns so im Kloster los ist und ich bin ja immer auch so ein bisschen gespannt, was bei anderen Schwestern eigentlich so los ist und wir haben mal die Immaculata-Schwestern in Dietenheim bei Ulm angerufen und da freue ich mich jetzt, dass heute Abend Schwester Michaela Meier für uns Zeit hat. Guten Abend, Schwester Michaela.
Einen schönen guten Abend, Bruder Paulus.
Jetzt muss ich erstmal fragen, das Dietenheim bei Ulm, ist das ein großes Dorf oder eine kleine Stadt?
Das ist eine kleine Stadt.
Ist eine kleine Stadt und da sind die Immaculata-Schwestern. Das hört sich so ein bisschen für einen Außenstehenden an. Also ich weiß das natürlich, die Schwestern vom unbefleckten Herzen Mariens, so ungefähr, denke ich mal. Oder wie, was sind sie für Schwestern?
Wir sind im Grunde genommen Franziskanerinnen. Wir haben eben den Titel Immaculata-Schwestern. Wir haben zwei Gründerfiguren und einer davon ist ein Franziskanerpater eben gewesen, der eine Schwesterngemeinschaft eben wollte zu Ehren der Immaculata.
Ah, wie lange sind Sie schon dabei?
Ich selber bin jetzt 19 Jahre dabei.
19 Jahre dabei, das ist ja, hätte ich schon beinahe gesagt, noch ziemlich frisch.
Genau. In Klosterdimensionen gedacht ist das Baby.
Hier ist das noch ein ist es noch ein Baby? Und wir reden jetzt über Weihnachten. Was sagen Sie mal, was hat Ihnen vor Ihrem Klostereintritt die Weihnachtszeit bedeutet? Da fangen wir mal ein bisschen bei Adam und Eva an.
Ja, wunderbar. Also ich muss gestehen, bevor ich ins Kloster gegangen bin, meine liebste Erinnerung an Weihnachten ist das letzte Weihnachtsfest, das ich in der Familie verbracht habe. Ich wusste damals zwar noch nicht, dass ich ins Kloster gehen werde im nächsten Jahr, aber da hatten wir uns vereinbart, dass wir wirklich auf Geschenke, auf äußere Geschenke verzichten und uns auf ganz aufs Wesentliche konzentrieren. Und das war dann so ein harmonisches und schönes Weihnachtsfest, an das denke ich sehr, sehr gerne dran.
Und dann ging der Schritt dann zu den Schwestern, zu den Immaculata-Schwestern. Waren die Ihnen so attraktiv oder warum sind Sie da hingegangen?
Das ist eine gute Frage und eben meistens eine längere Geschichte, weil
Um
man muss.
Himmels Willen, nicht zu lang,
Nein,
aber
nein,
doch
nein, nein.
neugierig bin ich aber trotzdem.
Also ich muss gestehen, ich hätte sie mir nicht ausgesucht. Als ich das erste Mal unsere Klosterkirche betreten habe, habe ich gedacht: Oh Gott, nein, wie kann man hier jeden Tag beten? Also, ja, aber die Wege Gottes sind eben manchmal spannend und interessant und anders, wie wir sie uns vorstellen. Und so bin ich eben doch hier gelandet und auch sehr glücklich hier. Meine Gemeinschaft, aber wie gesagt, ich hätte sie nicht ausgesucht.
Dann sind Sie jetzt dann eingetreten in diese Gemeinschaft und jetzt heute erleben Sie halt, wie Ihre Gemeinschaft Weihnachten feiert. Wie ist bei Ihnen Weihnachten so? Was machen Sie Besonderes?
Wir feiern seit vielen Jahren. Ich habe auch noch mal in der Gemeinschaft ein bisschen nachgefragt, wie lange das ist. Ich denke, das geht fast an die Ursprünge unserer Gemeinschaft zurück. Wir feiern also Weihnachten immer mit Gästen. Also unser Haus ist offen für alle, die Gemeinschaft suchen. Und da verbringen wir gemeinsam diese Weihnachtszeit.
Was heißt das? Wir verbringen gemeinsam diese Weihnachtszeit. Die Leute kommen an und stellen ihre Koffer aufs Zimmer. Und wie kommen denn da so?
Ganz genau. Wir haben ein Weihnachtsprogramm. Ich meine, in einem Kloster, das wissen Sie ja, ist ja der Tagesrahmen immer schon gesteckt. Der ändert sich ja auch an Weihnachten nicht wirklich wesentlich. Da gibt es ja viele Dinge, die das ganze Jahr über mehr oder weniger gleich sind. Das heißt, wir haben einen Gebetsrahmen, den unsere Gäste auch immer suchen und schätzen. Und dann gibt es natürlich die speziellen Weihnachtsliturgien und eben auch die anschließende Weihnachtsfeier, eine sogenannte Rekreation mit den Gästen, die wir dann eben zusammen verbringen und ein bisschen speziell gestalten.
Was heißt speziell gestalten? Ich bin ein
Das
bisschen neugierig, aber das interessiert mich.
sieht jedes Jahr ein bisschen anders aus. Die letzten 3 Jahre haben wir Nachmittag zunächst mal den Vesper gemeinsam gebetet. Dann gab es auch ein feines Abendessen. Und im Anschluss daran gab es dann ein Weihnachtsspiel, das wir Schwestern dann gespielt haben. Das waren einfach so verschiedene Blitzlichter. Einmal waren es die Hirtenfrauen auf dem Weg nach Bethlehem, einmal waren es 2 Räuber auf dem Weg nach Bethlehem. Es war immer sehr nett und humorvolle Hinführung dann auf die Christmette. Und nach der Christmette haben wir eben noch eine gemeinsame Rekreation gehabt, wo es auch eine kleine Bescherung gegeben hat und eben noch ein bisschen ein Programm mit Musizieren, gemeinsames Singen, kleine Geschichte noch dazu, einfach in diesem Rahmen.
Kommen da Stammgäste oder kommen da auch immer neue Leute?
Es kommen immer Stammgäste und es kommen auch immer wieder neue Leute. Also das ist immer ein bisschen ein Mix. Unsere Weihnachtsfreizeit, wie wir sie anbieten, die dauert ja also heuer ist es der 22.12. bis zum 2. Januar. Da können die Leute eben so buchen, wie sie eben auch kommen wollen und können. Da gibt es welche, die sind über die Weihnachtsfeiertage speziell da. Es gibt welche, die sind die ganze Zeit da. Und es gibt welche, die sind dann einfach speziell für den Silvester- und Neujahrbeginn dann bei uns.
Wie viel Personen muss man sich da bei Ihnen vorstellen?
40 Personen.
Interessant. Und ich frage natürlich auch, was bleibt denn dann eigentlich vom eigenen Weihnachten übrig, wenn man so die ganze Zeit für andere Leute da ist an Weihnachten?
Da bleibt schon was übrig. Also ich muss gestehen, wir haben ja, wie gesagt, diesen liturgischen Rahmen, wo man ja automatisch auch tief ins Geheimnis hinein wächst. Das ist ja schon den ganzen Advent hindurch. Und wir haben auch Schwestern, die im Gästebereich arbeiten. die auch den Kontakt mit den Menschen sehr gern haben. Und von daher ist es eine relative Anstrengung. Also da hat man trotzdem für sich, also ich für mich jedenfalls und meine Mitschwestern, die hier im Gästebereich sind, wir können durchaus auch für uns draus schöpfen. Und ich gestehe, die letzten Jahre waren auch diese Vorbereitungen für das Theaterspiel zum Beispiel eine sehr, sehr schöne persönliche Vorbereitung, ne? Weil man sich einfach den ganzen Advent hindurch schon mit diesem Theaterspielen beschäftigt hat und automatisch eine ja, sehr spezielle Annäherung an das Weihnachtsfest schon erleben durfte. Also mir ging es jedenfalls so.
Kann man das so aus dem Bauch raus oder haben Sie da eine Ausbildung für so Kursgestaltung und Begleitung von Gruppen oder so? Wie sind Sie darauf vorbereitet worden?
Ja, ich bin ein Stück weit hineingewachsen. Dann habe ich mal einen theologischen Fernkurs auch gemacht und vieles wächst einfach mit den Jahren, mit den Kontakten und mit dem Tun. Ja.
Wenn Sie so auf die Menschen schauen, die zu Ihnen zu Weihnachten kommen, was glauben Sie, wäre vielleicht sinnvoll und vielleicht auch hilfreich, dass die Menschen Weihnachten wieder besser verstehen? Also ich frage diese Frage so ein bisschen vorsichtig, weil ich so manchmal denke, wie bringe ich nur diese Erfahrung der Einwohnung Gottes in unsere Welt und im Herzen der Menschen, wie bringe ich denen das nur nahe? Und vielleicht haben Sie da ja speziell eine Einsicht oder etwas, was Ihnen besonders auf dem Herzen liegt, wenn Sie auf Ihre Mitmenschen gucken, die zu Ihnen kommen. Wie versuchen Sie denen zu erzählen, was Sie glauben?
Na gut, wir machen mit unseren Gästen einfach die Erfahrung, dass schon alleinige mal einfach heraussteigen aus dieser Alltagshektik, die uns in unserer modernen Welt fast überall umgibt, und einfach dieser ja, Gebetsrhythmus, der liturgische Rhythmus, das ist eine unglaubliche Hilfe, einfach auf Gott hinzuschauen, ne? Und dieses Geheimnis in Advent und Weihnachten der Menschwerdung Gottes dann besser zu erfassen, wenn man einfach mal stille wird.
Ja? Wenn man einfach mal stille wird, fällt den Menschen, die zu Ihnen kommen, das Stillsein schwer?
Gut, jemand, der das Stillsein gar nicht mehr gewohnt ist, also ich mache die Erfahrung vom Exerzitienbetrieb her sonst, Menschen, die noch nie Stillschweige-Exerzitien gemacht haben, die brauchen erstmal eine Einstiegshilfe. Ne? Die brauchen ein bisschen, denen muss man erstmal die Schwellenangst nehmen. Ja, also ich denke, heute, da wir so berieselt sind, fällt der erste Schritt oft sehr schwer, weil man sich es einfach nicht vorstellen kann. Ne? Aber die meisten Menschen, die ich jetzt im Laufe der Jahre begleiten durfte, sind sehr beschenkt und sehr bereichert und es ist nicht das letzte Mal.
Was fasziniert denn die Menschen? Unsere Reihe heißt ja Faszination Kloster, die wir im Domradio machen. Was fasziniert denn die Menschen, die jetzt auch an Weihnachten zu Ihnen kommen, ganz besonders daran, dass sie sich eben entscheiden, ich will Weihnachten jetzt mit den Klosterfrauen verbringen?
Nun gut, ich meine, es, wie gesagt, es gibt Menschen, die kommen seit Jahren, die kennen unser Haus schon sehr gut, die kennen unsere Gemeinschaft, die suchen einfach speziell diese Atmosphäre. Und ich denke, es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen. Manche lernen uns bei einer Pilgerfahrt kennen und kommen dann danach. Das haben wir heuer jetzt einige neue Gäste, die mit uns auf einer Pilgerreise waren und jetzt eben auch Weihnachten mit uns verbringen wollen. Ich denke, der Hunger nach dem Wesentlichen ist sehr groß. Die Menschen spüren immer mehr, dass das in den Klöstern eben lebt und leichter vielleicht zu finden ist als irgendwo anders auf dieser Welt. Ne?
Ich frage mich, vielleicht haben Sie eine Antwort darauf, was ist denn, warum ist denn jetzt zum Beispiel Klosterleben faszinierender als das Leben in einer Familie? Ich meine, man könnte ja auch sich bei einer Familie anmelden und sagen, ich will bei euch Weihnachten mitfeiern. Diese spezielle Faszination, hat das nicht auch ein bisschen was mit, ich hätte schon beinahe gesagt, Neugier zu tun?
Und das hat sicher mit Neugier zu tun. Das ist keine Frage. Das Klosterleben ist heute nicht mehr so selbstverständlich sichtbar in unserem Straßenbild wie noch vor 40, 50 Jahren. Ja, und die Menschen fragen sich dann, also das habe ich ja auch erlebt bei meinem Ordenseintritt, ja, wieso gehst du ins Kloster, wie kommst du auf die Idee? Ne? Also ich denke, diese Faszination von etwas völlig anderem, die ist natürlich stark.
Und ob die Menschen aber das, was die bei Ihnen erleben, auch in ihrem Alltag erleben, gibt es manchmal, wenn die Leute so Weihnachten bei Ihnen erlebt haben, 2, 3 Monate Kontakte, wo Menschen Ihnen sagen, ja, das ist bei von Weihnachten hängen geblieben bei uns.
Ja, natürlich. Also auf jeden Fall. Also ich mache immer die Erfahrung, dass das, also ich kenne jetzt eigentlich niemanden, der bei uns mal war, der nur ein allereinziges Mal an Weihnachten da war. Also das sind eigentlich immer dann, wenn jemand zum ersten Mal kommt, Gäste, die wiederkommen oder die da irgendwo dranbleiben. Ja? In unterschiedlicher Weise natürlich, ganz klar. Aber die da was mit in den Alltag hinausnehmen. Und wenn es noch so klein ist, das ist natürlich sehr unterschiedlich, wo auch jemand herkommt. Aber mein Eindruck ist, dass das sehr wohl den Menschen weiter begleitet.
Was brauchen Menschen heute vielleicht, um Weihnachten besser zu verstehen? Ich gucke hier in Frankfurt auf den Weihnachtsmarkt und denke mir, das scheint alles doch weiter von Weihnachten wegzuführen als hinzuführen, nicht? Wie könnten wir Menschen besser verlocken, oder wie könnten wir Menschen verlocken, Weihnachten mal von seiner inneren und tieferen Seite besser zu erfassen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, dass das, was am meisten hilft, wenn wir diesen ganzen schaffen, dass wir diesen ganzen Kommerzrummel drumherum mal beiseite schieben. Ja, Weihnachten ist ja heute dermaßen von der Werbung und von allem belegt, dass es wirklich schwierig ist, aufs Wesentliche zu kommen. Und ich glaube, wenn wir Menschen berühren können, dass das Weihnachten in meinem Herzen eben lebt, ja, dass es ja nicht nur ein Fest jetzt im Jahreslauf ist, sondern also für mich ist der Anknüpfungspunkt immer die Heilige Messe, wo ich ja im Grunde genommen jeden Tag Weihnachten erleben kann, ja, in einer sehr speziellen Weise. Wenn wir das schaffen, wieder ins Gedächtnis zu bringen oder einfach mal erlebbar zu machen, dann werden die Leute hellhörig. Denn ich denke, der Hunger nach etwas, das diesen allgemeinen Trubel überdauert, ist ja riesengroß.
Ja, und Sie stillen ein bisschen von diesem Hunger, Schwester Michaela. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Jetzt habe ich noch eine ganz neugierige Frage, weil die Internetseite heißt bei Ihnen ja kloster-brandenburg.de. Da denke ich dir, wieso Brandenburg bei Ulm?
Da denkt man an Berlin und ist doch in Ulm. Es
Ja.
ist einfach, der Ursprung war hier ein Schloss, das hieß Schloss Brandenburg von alters her. Gibt es verschiedene Definitionen. Eine davon ist, dass eine Burg mal abgebrannt ist und eben daher diese brennende Burg dann zur Brandenburg geworden ist. Ist geschichtlich nicht ganz geklärt, aber definitiv heißt hier ein ganzer Ortsteil eben Brandenburg.
Gut,
Und diesen
Schwester
Namen haben wir
Michaela, ich
übernommen.
hoffe, dass in dieser Brandenburg die Herzen brennen, auch an Weihnachten, und danke Ihnen für das tolle Gespräch, wünsche Ihnen Gottes Segen und mit den Gästen zusammen viele schöne Erfahrungen an Weihnachten. Auf Wiederhören.
Vielen herzlichen Dank, auf Wiederhören.
Bitte schön, auf Wiederhören. Ja, das hat die Schwester doch sehr schön auf den Punkt gebracht, um was es bei Weihnachten geht. Und es ist doch immer wieder erstaunlich, in was für Engagements Ordensgemeinschaften eintauchen. Das ist schon wirklich auch für mich immer wieder faszinierend, wenn ich mit so Schwestern spreche und denke, wow, Gott hat wirklich ganz unterschiedliche Wege geschaffen, um Menschen auf den Weg zu bringen und um sie an sich zu ziehen. Ja, wie kann man jetzt noch etwas tun, damit wir uns sozusagen nochmal einstimmen auf Weihnachten? Ich glaube, dass diese Vorbereitung auf Weihnachten vor allen Dingen eine Fähigkeit braucht, die ich so in unserem Ordensgründer ganz gut wiederfinde. Der heilige Franziskus hat ja einen Bettelorden gegründet und wollte ja nicht, dass alle Leute rumlaufen und sagen, hast du mal einen Euro, sondern da geht es eigentlich darum, bei sich selber sich klar zu kriegen. Also eigentlich, wenn man ganz genau nachdenkt, eigentlich hat man überhaupt nichts im Leben selber gemacht. Man hat weitergearbeitet, weitergebaut, aufgebaut. Die Grundlagen sind einfach geschenkt. Und darüber zu staunen, dass ich atmen kann, dass ich lebe, dass ich da bin, dass ich sprechen kann, rechnen kann, darüber wirklich zu staunen und nicht zu sagen, das gehört mir alles, scheint mir so eine wichtige weihnachtliche Vorbereitung zu sein, das in seinem Herzen klar zu kriegen. Wenn wir von Weihnachtsgeschenken reden und wir wollen Menschen eine Freude machen, dann ist das für uns Christen eigentlich eine Freude machen, weil uns schon eine Freude gemacht worden ist. Wir wollen weiter Freude machen. Und wenn wir ein Geschenk geben, dann wollen wir weiter schenken, weil uns schon ein Geschenk gegeben worden ist. Also es wäre sozusagen an der Zeit jetzt vor Weihnachten noch einmal eine Übung der Demut zu machen. Eine fröhliche Übung der Demut und zu sagen, vielen Dank, liebe Grundschullehrerin, dass du dich eingesetzt hast, auch wenn ich mich damals über dich geärgert habe. Vielen Dank, lieber Lehrer in der Hauptschule, im Gymnasium oder wo immer man war. Oder liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Nachbarn, manche haben vielleicht einen tollen Freund, der einem da wirklich weitergebracht hat. Das sind ja die Geschenke, die einem ins Leben reingegeben worden sind. Ich gebe zu, das sind nicht alles Geschenke, manche sind auch Belastungen und trotzdem roundabout, wie man so schön sagt, roundabout bin ich daraus geworden. Und das ist vielleicht an Weihnachten die schönste Freude, dass wir sagen, in dieses Leben, in dieses arme kleine Leben, in diese Krippe, in diesen Stall manchmal auch, da hinein legt sich Christus auch heute noch und lebt in uns und will uns lebendig machen und am Ende zur Auferstehung führen. Weihnachten und Ostern gehören einfach eng zusammen. Mitten im Dunkel will das Licht erstehen zum Leben. Ich wünsche Ihnen und euch diese Erfahrungen jetzt in diesen letzten Tagen vor Weihnachten in der Heiligen Nacht und wir hören uns dann zum Gespräch wieder im neuen Jahr, aber die komplett an Silvester, das will ich dann doch noch mit allen zusammenbeten und wünsche Ihnen und euch gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.